herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Antcasts Folge 163. Jawohl, ist angesagt. Verdammte Fehler. Und Thema diesmal Nvidia Shield. Ja, Hendon, ich war auf der Gamescom 2013 und habe mir auch einen Überblick verschafft über Android, was gibt's Neues. Und Smartwatches, die peinliche Apple-Wellenreiterei. Ja. News gibt's dann auch jede Menge wieder, komme ich dann natürlich dazu. Community gab's auch ein paar interessante Sachen. Und natürlich auch wieder die App der Woche, wie kann's auch anders sein. Und das Thema Nvidia Shield, da habe ich ein kleines Hands-on geschrieben. Und zwar ich war ja auf der Gamescom, da war ich sehr, sehr enttäuscht von der Gamescom 2013. Ja, die Spielemesse ist tot für die echten Spieler. Ich habe es schon in der Rios Wochensicht erwähnt. Wer mehr darüber wissen will, wochensicht.netcast.com. Dort findet ihr dann einen unglaublichen Beitrag über die Geschehnisse der Gamescom. Hier interessiert mich allerdings je nachdem, wie man sagen will, Nvidia Shield. Eine kleine Handheld-Konsole, so klein ist sie gar nicht. Und die ist halt ausgestattet mit einem recht guten Grafikchip. Natürlich, wenn es von Nvidia kommt, ganz klar. Nvidia GPU also da drin. Und bietet eben auch einen Store angepasst an die Anforderungen der Hardware. Hat allerdings auch den offiziellen Play Store mit an Bord. Somit ist es schon ein Android-Gerät, so kann man das durchaus sagen. Also es ist jetzt nichts irgendwie eine Konsole, die jetzt alles in den Hintergrund verbirgt von Android, sondern es ist doch schon offensichtlich, dass es eben ein Android-Gerät ist. Ja, entsprechend sind auch die Spiele Android-Spiele. Und da scheint dann auch das Problem zu liegen. Also zunächst mal von dem Gefühl her, wenn man das in die Hand nimmt, Plastik, klar, es fühlt sich etwas billig an, aber es ist robust. Ja, da habe ich also keinen Zweifel davon, wie es natürlich in der Praxis aussieht, ja. Je nachdem, welche Zielgruppe, die Kiddies, die schmeißen ihren DS schon mal über den Asphalt, ja, und ja, wie das Teil hier überlebt, weiß man nicht, ne? Da muss man einfach mal auf Erfahrungswerte warten. Es liegt schlecht in der Hand. Es ist sehr, sehr groß. Ja, also für Kinderhände gar nicht geeignet, das muss man gleich sagen. Es ist wohl eher für Erwachsene gedacht. Ja. Es sieht aus wie ein übergroßer Xbox-Controller und hat ein riesiges Display. Zumindest erscheint einem das riesig, ja, dass man dann auch zuklappen kann über die Controller weg. Dabei ist das Display gar nicht so groß. Also zum Beispiel ein 7-Zoll-Tablet hat ein wesentlich größeres Display. Ja. Die Qualität ist okay, ist aber nichts, was einem jetzt vom Hocker haut, die Qualität vom Display. Also auch hier wird zum Beispiel Nexus 7 Display, und es muss sich einfach mit dem Nexus 7 auch messen können, ja, lässt es dann doch schon hier stehen im Schatten. Ja. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied, ja, zugunsten vom Nexus 7. Ja. Gut, das Interessanteste natürlich der Controller selbst. Der Bildschirm ist natürlich auch ein Touchscreen, so dass man auch Spiele bedienen kann, die jetzt nicht unbedingt mit dem Controller bedienbar sind. Allerdings kann man da das Display dann so nicht mehr richtig angreifen. Ja, da ist der Controller dann unten irgendwie im Weg. Ja, also wenn man da mit beiden Händen, das kann man gleich vergessen. Zum Glück scheint es so zu sein, dass die meisten Spiele auch mit dem Controller gespielt werden können. Mit meisten meine ich allerdings Spiele, die vom Sinn her bereits steuerbar sind. Also wenn zum Beispiel ein Spiel eben für ein Touchscreen entworfen wird, mit einer innovativen Spielidee beispielsweise, dann kann man das vergessen mit dem Controller, weil es einfach nicht dafür gedacht ist. Ja, genauso wenig, wie man einen 3D-Shooter besonders gut spielen kann mit einem Touchscreen-Display, weil das Spielprinzip Shooter eigentlich nicht für ein Touchscreen-Display gedacht ist. Ja. Gut, die UI ist auf jeden Fall auf Gamer abgezielt. Das heißt, es ist schon so, dass man hier nicht mit einem nackten Android-System bedacht wird, sondern es ist schon so, dass man, ohne dass man großartig auf der Android-Oberfläche rumwurschteln muss, kann man eben das Gerät bedienen. Da gibt es so einen Start-Button, ja, also so einen Nvidia-Button, und dann kommt eben das Nvidia-Menü, wo man dann eben die Spiele auswählen kann. Ich habe mal gespielt Riptide GP2, ja, das neue Rot-Rennspiel, wenn man so will, ja, futuristisch jedenfalls. Das sieht auch gut aus, das lief auch gut hier, das ist Tegra 4 optimiert übrigens. Dafür muss ich allerdings sagen, war mir die Framerate dann doch ein bisschen niedrig, ja. Aber es gab keinen Grund zur Beschwerde. Also es lief flüssig und man konnte es durchaus hier akzeptieren als gutes Game. Ja. Aber genau das ist nämlich das Problem. Wenn ich überlege, vorher war ich am Sony-Stand, habe mal die PSP Vita geschnappt und habe dort Killzone gespielt. Da merkt man dann eben schon einen krassen Unterschied, ja. Das hat jetzt nichts mit der Leistungsfähigkeit von Android oder so zu tun, um zu willen, ja, sondern einfach mit der angebotenen Software, mit den Apps, die es gibt. Die sind eben optimiert, auf möglichst vielen Geräten zu laufen, ja, und entsprechend muss man da ein paar Abstriche machen, und das merkt man. Killzone auf der PSP Vita war also extrem schnell, extrem flüssig, die Grafik war extrem gut, und hier war halt die Grafik gut, ja, es war sehr flüssig und ja, also das ist halt eine ganze Stufe höher, ja, von einem echten Handheld zu einem, sage ich mal, ja, was soll man da sagen, Android Phone mit Controller, Android Tablet mit Controller, also so eine Konsole auf Android-Basis halt, eben nur wegen den Spielen. Technisch wäre es durchaus möglich, hier vielleicht sogar die PSP Vita zu übertrumpfen, ja, aber eben die Software fehlt. Das ist das Problem. Und da hat Nvidia in Zukunft noch einiges zu tun, um die Entwickler eben dazu zu bekommen, speziell für Nvidia Shield Programme zu entwickeln, Spiele zu entwickeln. Die werden dann allerdings auch nicht mehr groß auf anderen Android-Geräten laufen. Ja, vielleicht nur noch ein paar, die eben dieselben technischen Spezifikationen vorweisen können, selben Prozessor, selbe GPU und so weiter, weil die dann eben sehr hardware-nah programmiert werden. Gut, der Preis, da sind wir halt bei einem Punkt, der das ganze gute Konzept, ich meine, man kann ja sagen, okay, gut, es sind keine Vollpreisspiele, aber so für die Casual-Gamer ist das Teil ja super gut, das ist spitze, ja. Könnte man sagen, nur für die Casual-Gamer ist der Preis von 299 Euro einfach zu viel. Ja. Da, also für weniger, kriegt man ein Nexus 7 Tablet mit wesentlich mehr Leistung, ja, und mit mehr Anwendungsmöglichkeiten. Möglicherweise haben die Leute teilweise sogar schon ein Nexus 7 oder ein gutes Smartphone. Warum sollte man sich dann also nochmal ein Gerät für 299 kaufen? Ja, das ist selbe kann. Das ist das Problem. Zumal eben die eben genannte PSP Vita, ja, die von den Spielen her momentan das weitaus bessere Angebot hat, eben für 199 Euro zu bekommen ist. 100 Euro weniger. Also, Hardcore-Gamer werden das sicherlich eher auf die PSP Vita oder auf andere Konsolen schwenken. Und die Casual Gamer, da ist halt jetzt die Frage, ob die 299 Euro raushauen für eine Konsole, mit dem sie spielen können, das, was sie auch auf dem Handy oder auf ihrem Tablet bereits spielen können. Ja. Also ich weiß es nicht. Ich war schon immer skeptisch mit diesem Prinzip Nvidia Shield. So ganz überzeugt hat's mich eben auch nicht beim Spielen. Und ich ehrlich gesagt, ich habe das auch erwartet. Ich habe dann noch ein zweites Game angezockt, das Sonic, ja, so ein Sonic-Teil. Auch das war okay, aber eben nur okay. Und für 299 Euro, da möchte ich vom Sitz gehauen werden. Ja, so gut muss das Spiel sein. Denn so gut sind die Spiele für die 199 Euro PSP Vita. Ein harter Kampf, es ist ein hartes Metier da drin, ja, auf jeden Fall. Ich kann für die Programmierer kann ich nur sagen, ohne, oder für die Nvidia kann ich nur sagen, ohne speziell angepasste Software, die quasi nur für die für das Nvidia Shield programmiert wurde, da wird das nichts werden. Zumindest nicht in höheren Verkaufszahlen. Ja. Zumal gibt es ja auch noch Konkurrenz von anderen Firmen. Ich nehme immer wieder gerne das Arcus Gamepad. Das kostet 149 Euro. Das ist schon wieder was ganz anderes. Man kann jedes Android-Game mitspielen, weil man nämlich mit dieser genialen Keymapping-Software, ja, alle Gesten vom Touchscreen auf das Pad legen kann, auf den Analogpad und auf die Tasten, so dass man da also ja, wie gesagt, alle Software spielen kann. Die Leistungsdaten sind natürlich etwas geringer als die jetzt von dem Nvidia Shield, aber dennoch ausreichend. Die Qualität ist auch gut. Außerdem ist schon auch das Gamepad 2 bereits schon in Vorbereitung, das wiederum sehr viel stärkere Leistung dann eben bietet. Gut, also Nvidia Shield, ja. Mit Android saß auf der Gamescom 2013 wieder erwarten gar nicht mal so gut aus. Ja. Also ich meine, es waren schon Spiele präsentiert worden und auf jeden Fall mehr als für beispielsweise für das iPhone. Das war so gut wie überhaupt nicht mehr präsent. Ja. Während hier zum Beispiel LG einen riesigen Stand, naja gut, riesig, sagen wir mal einen großen Stand hatte, ja, ich will es nicht übertreiben, ne? Mit einer ganzen Batterie von Android-Handys, die eben einige Spiele zeigten, aber sehr schnell wurde hier auch klar, das waren die typischen Android-Games, die Casual-Software, ja, wo man ein paar Blöcke hinher schieben muss, ja, oder einen Bus einparken. Spaß macht es auf jeden Fall. So ein 3D-Abklatsch von Angry Birds habe ich da gesehen, war ganz witzig, ja. Aber ja, insgesamt muss man sagen, auf der Messe, ja, selbst war eben das Mobilgaming da nicht mehr sehr präsent. Mag sein, dass da auch ein bisschen die diese mobilen Messen, die speziellen Messen für mobile Geräte da ein bisschen die Stände da abgezogen haben oder die Präsentation abgezogen haben, weil auf der Gamescom, wie gesagt, in dem Wochensichtbericht hört ihr das auch, da war sowieso einiges im Argen. Auch viele andere klassische, aber kleine Spielschmieden waren dort nicht mehr vorhanden. Ja? Und die Messe wurde dominiert von halt wenigen sehr, sehr großen Publishern und Game Studios. Ja? Von daher ist eigentlich die Erfolgsmeldung für Android auf der Gamescom doch ziemlich mau. Also außerdem Nvidia Shield war jetzt wirklich nichts, was mich sehr selbst jetzt interessiert hat. Okay, das Oculus Rift war, wie hat es nochmal geheißen? Noch, ich glaube Oculus irgendwas. das wurde noch gezeigt, aber ehrlich gesagt, das war mehr oder minder, ja, Oculus Rift, genau. Das war mehr oder minder, eine nette Demo. Ja. Aber mehr nicht. Es ist noch viel zu tun. Warum allerdings jetzt hier? Ich hätte jetzt hier vermutet, dass wesentlich mehr Android-Games oder überhaupt Mobil-Games gezeigt werden auf der Messe. Man muss schon sagen, Microsoft hat natürlich auch sich angestrengt, hier sein Windows 8 da zu zeigen, aber meistens waren es dann eben keine Games, die sie gezeigt haben, sondern eben einfach nur die Nokia-Handys. Ja, es gibt halt auch wenig Games für Windows, ne? Auf dem Handy. Tja, also es war wirklich nicht so berauschend für die Android-Fans, ja, muss man ganz klar sagen. Allerdings für keinen von den Mobilgames. Und da wundert es mich eben auch, dass verschiedene Statistiken dann eben gerade im mobilen Gaming oder dem Gaming auf Smartphones und Tablets so rosige Aussichten stellen. Ich glaube, man muss aufpassen mit dem Begriff Gaming. Ja. Ich denke mal, man kann nicht von einem Gamer sprechen, wenn man jetzt ein paar Blöcke verschiebt auf zum Smartphone. Ja. Das ist kein Gaming. Ja. Wenn dann eben so in Anführungszeichen so Vollpreisspiele, ja, wie eben zum Beispiel das Riptide, ja, oder das Asphalt 8, komme ich noch dazu, eben gespielt werden oder so. Das ist schon was anderes, ja. Oder die FIFA-Reihe beispielsweise, gibt es ja auch auf Android-Handy, ja. Das sind zum Beispiel Games. Aber da sieht man auch schnell, dass eben die beliebtesten Spiele, mit denen am meisten jetzt im mobilen Bereich Geld gemacht werden kann, meistens dann eben solch Casual-Software ist, weil eben die Leute, die ein Handy bzw. ein Tablet haben, die eben keine Hardcore-Gamer zwangsläufig sind, sondern eben ganz normale Benutzer von diesen Geräten und das Spielen eben so ab und zu mal für ein paar Minuten nebenbei machen. Ja, so ist das. Das sollte man alles berücksichtigen, wenn man hier von einem großen Umschwung liest und das Smartphone und Tablet Gaming, dass das alles in Boden stampft, das kann man so nicht sagen. Das sind ganz andere Leute. Die Hardcore-Gamer, die werden bestimmt kein 3D-Shooter am Handy zocken. Die haben dafür einen hoch aufgerüsteten PC, der schon 1000 Watt beim Altschalten verbraucht, ja, mit zwei Grafikkarten oder mehr. Oder haben eben da ihre PlayStation aufgebaut an einem Riesenfernseher, ja, dass einem die Ohren schlackern. So sieht das Equipment der Hardcore-Zocker aus. Ja. Aber man sieht auch, man hat es auch bei der Gamescom gesehen, was ich auch gesagt habe im anderen Podcast, dass eben der Mainstream momentan Einzug hält und das halte ich für einen Fehler. Dass der Mainstream macht momentan die Gaming-Szene kaputt, zumindest die Gaming-Szene. Ja. Aber die Hardcore-Gamer, die bleiben natürlich bei ihren Games. Die Entwicklerstudios tun gut daran, dies nicht zu vernachlässigen und denken, weil sie jetzt bei den Casual Games einen großen Reibach machen können, dass das längere Zeit anhält. Das wird nicht immer so sein. Und die Hardcore-Zocker, das waren die, die Jahre vorher die Firmen am Leben hielten. Und die werden die Firmen auch am Leben halten, selbst wenn der Mobile Gaming-Hype dann bald vorbei ist. Ja? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Gut, das andere, was mich interessiert hat, waren die Woche über Smartwatches. Ja? Und ich halte momentan die Smartwatches für eine peinliche Apple-Wellenreiterei. Ja? Warum? Wie komme ich dazu zu der Aussage? Waren es doch die ersten Smartwatches auf Android-Basis, die es jetzt schon gibt? Ja? Sony hat schon seit Urzeiten, ja, eine Smartwatch herausgebracht, mit der man sein Android-Handy steuern kann. Ja? Pebble ist, glaube ich, auch auf einer Android-Basis, wenn ich das richtig weiß. Ja? Wurde auch finanziert, Crowdfunding und so weiter. Ja? Wunderbar. Aber wie komme ich jetzt dazu, das zu sagen? Ganz einfach, weil nachdem Apple scheinbar, ja, also so gut wie sicher, dass sie eine Smartwatch entwickeln, irgendwann, ja, fangen jetzt die Firmen an, kommen aus den Löchern rausgekrochen, jede Klitsche will jetzt ja seine eigene Smartwatch machen. Ja. Und ich hoffe, die haben genug Marktstudien betrieben, weil ich sehe da noch keine so große Zahl. Also bei weitem kein Mainstream für eine Smartwatch. Ja. Ich habe mich zwar schon mal getäuscht, ja, beim iPad, ja. Aber also wenn da nicht der Gebetsfaktor bei den Apple-Jüngern nicht auf über 100% läuft, dann kann ich mir das nicht vorstellen, dass das Ding im Mainstream einschlagen wird. Also für mich ist die Zeit der Uhr abgelaufen, ja, das ist sowas von 2002, ja. Tut mir leid. Da ist nichts mit Uhr. Also das kann man vergessen. Und ich ziehe definitiv keine Uhr mehr an. Zumal die Smartphone müsste dann auch wasserdicht sein. Definitiv, die müsste schlaggeschützt sein. Ich habe genug Uhren gelünscht, ja. Und zu der Zeit, wo ich nur Uhren angezogen hatte. Weil die wird halt bei mir in harten Einsatz gestellt. Und wenn man mal so eine ach, wie nennt die sich nochmal, diese Qi-irgendwas-Uhr von Casio, ja, geschrottet hat. Beim normalen Benutzen, also beim normalen, bei der normalen Freizeitbeschäftigung. Das sollte man schon mal überlegen, ne, was das ist. Gut, wird auch nicht jeder machen. Ja. Manchmal kommen die Leute auch mit der goldenen Rolex. Aber ich glaube, das wird sein, ein Statussymbol. Ja, hier guck mal, ich habe meine Smartwatch von Apple, ja. Und da darf natürlich dann LG, Samsung, Google, also alle wollen jetzt so eine Smartwatch einbinden. Ich finde das richtig peinlich. Ja. Leute, die erkennen das machen vielleicht vor 5 Jahren vielleicht. Vor allem bevor das Apple angekündigt hat, weil jetzt sieht es nur noch so aus, als ob das schnell, ja, jetzt müssen wir auch so eine Watch machen, das ist das neue große Ding von Apple, ja, müssen wir schnell machen. Peinlich. Echt peinlich. Mich würde mal interessieren, wie findet ihr Smartwatch? Würdet ihr das sowas anziehen? Ja, ich meine, es gibt durchaus ein paar Sachen, die sind äußerst interessant bei einer Smartwatch, ja, was man vielleicht damit machen könnte. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, würdet ihr so eine Smartwatch anziehen? Zieht ihr die an? Ich meine, kauft ihr die dann auch? Ja, das ist ja immer die Frage. Ihr würdet es vielleicht schon anziehen, aber kauft ihr die dann auch? Holt ihr euch eine? Ja, wenn ja, warum? Ja, das würde mich mal interessieren. Okay, ich komme zu den News dann mal. Es gab ein Update für Android 4.3. Ja, das ist ein Sicherheitsupdate wohl. Denn beschreibungsmäßig findet man da nichts bei Google. Also es gibt keine neuen Features oder sowas. Ein Changelog wäre eigentlich gar nicht schlecht, ja, aber man geht davon aus, dass es ein paar Bugfixes sind, zum Beispiel, oder hoffentlich, dieser Random Number Bug, ja, dass der da gefixt wurde. Also das heißt, wenn zum Beispiel ja gerade mit jetzt im Hinblick auf Verschlüsselung, wenn da was erstellt wird, wo Zufallszahlen gebraucht werden bei Android, dann war das vorher nicht ausreichend, weil der Zufallszahlengenerator nicht zufällig genug war. Man konnte also unglaublicherweise das nachvollziehen, ja, und hätte dann zumindest theoretisch daraus dann einen Schlüssel knacken können. Die Zufallszahlengenerierung ist immer ein großes Problem und ein wichtiger Teil der Schlüsselerstellung. Also da wurde es auf jeden Fall was oder wahrscheinlich was gegeben. Ja, das neue Update hat jetzt die Bezeichnung JWR66Y, hat nur 1,8 Megabyte Größe und ist bei mir relativ schnell angekommen. Unglaublich. Hab gedacht, ich guck nicht richtig. Komme von der Gamescom abends heim und dann steht da auf einmal, ich habe ein Update bekommen. Wahnsinn. Ja, das war auch noch nicht passiert. Vielleicht habt ihr es ja auch schon alle, ansonsten wird es ihr sicherlich demnächst bekommen. Dann gibt es ein SwiftKey-Update. Und das, Leute, das hat mich ja total genervt. Seid vorsichtig, wenn ihr noch kein SwiftKey-Update gemacht habt, seid vorsichtig mit dem Update. Lasst es möglicherweise erst nochmal. Denn das Update verhunzt die Erkennung von Sonderzeichen-Eingabenfolgen. Ja. Was das im Prinzip heißt, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich bei manchen Chatpartnern so ein Cat-Smiley, ja, mache. Ein Cat-Smiley. Ja. Das ist so ein ist gleich, Klammer auf, ja, dann, wie man das nennt hier, dieser kleine Pfeil da nach oben, ja, und Unterstrich, kleiner Pfeil nach oben, Klammer zu. Ist gleich, ja, das ist ein super schönes Smiley, finde ich, sehr genial, Cat-Smiley nenne ich das. Und das war immer bisher leicht zu machen, ich musste nur das Ist-Gleich-Zeichen eintippen und dann hat er mir vorgeschlagen, so wie das SwiftKey immer gemacht hat, ja, und dafür ja auch berühmt ist, was ich als nächstes tippen soll, zack, 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 und das Smiley war sofort gemacht. Ich muss nur einfach ein paar Mal oben in die Mitte auf das vorgeschlagene Zeichen tippen und schon war das fertig. Das geht jetzt nicht mehr. Die Zeichenfolgen werden nicht mehr gespeichert. Jedenfalls nicht, wenn man die Cloud-Funktionalität nicht aktiviert. Ja? Und das ist natürlich ein No-Go bei mir momentan, dass ich auf einem englischen Server meine kompletten Daten ablege, was ich so eintippe, ja, weil theoretisch können da auch Passwörter abgelegt werden. Ist mir nämlich schon passiert, dass mir auf einmal SwiftKey ein Passwort vorgeschlagen hat, das ich vorher mal eingegeben habe. Ja. Und das war, fand ich überhaupt nicht lustig. Da wurde nämlich dann das Passwort im Gerät gespeichert. Wenn man die Cloud-Funktion nutzt, wird es auch noch in der Cloud gespeichert. Kommt nicht in Frage. Ja. Wird dann das ganze Internet geschickt. Geht nicht. Ja. Und deswegen habe ich die Cloud-Funktion nicht aktiviert. Möglicherweise hängt das da dran. Aber es sind keine solche Zeichenfolgen werden nicht mehr gespeichert zum Vorschlagen. Und damit ist auch, es ging da nicht nur um das eine Smiley jetzt, sondern auf andere Zeichenfolgen. Deswegen kann ich SwiftKey jetzt so nicht mehr benutzen. Lohnt sich nicht mehr. Ja, stattdessen habe ich jetzt wieder die normale Android-Tastatur und habe mir Shortcuts gemacht für die einzelnen Symbolketten, ja, die ich benutze. Und hab das dann mit dem Shortcut versehen. Zum Beispiel den Cat Smiley kriege ich, wenn ich CS eingebe, ja, dann kriege ich so einen Cat Smiley. Ja. Habt ihr das übrigens gewusst? Bei den Einstellungen Android-Tastatur könnt ihr im eigenen Wörterbuch, könnt ihr Wörter, eigene Wörter eintragen, aber diese auch mit einem Shortcut versehen. Wenn ihr zum Beispiel Counter-Strike-Fan seid, könnt ihr auch CS tippen und dann wird euch oben angezeigt Counter-Strike. Ihr könnt dann einfach auf Counter-Strike drücken und zack. Ja, somit könnt ihr fast jede Folge an Kurzphrasen oder so eingeben, auch oder Wörter und dann einfach per Shortcuts eintragen lassen. Ja. Könnt auch dann zum Beispiel sagen Shortcuts Auto, ja, oder K oder was weiß ich, irgendwas anderes, was ein bisschen skurriler ist, AT, ja, Auto. Und wenn ihr dann AT eingibt, dann kommt zum Beispiel, kann gerade nicht antworten, bin unterwegs. Dann gebt ihr nur noch, braucht ihr nur noch AT einzugeben und dann wird das verschickt. So, egal. Auf jeden Fall Vorsicht mit dem Update von SwiftKey. Für mich ist das Update absolut eine Katastrophe gewesen und habe deswegen auch SwiftKey sogar installiert. Ich hoffe, dass das irgendwann auch mal wieder korrigiert wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Bug ist, dass das ernsthaft gemacht wurde nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Firma so gemein ist, die Leute damit zu zwingen, dann die Cloud-Funktionalität zu nutzen, vor der ich ausdrücklich warnen muss. Samsung Golden Flip, was ist das? Das ist so ein Flip-Phone, ja? Ein Handy, wo man also aufklappen kann. Das wird bei uns wahrscheinlich nie herauskommen. Leider, denn in Korea und in Japan sind die Dinger super beliebt. Ich finde die Teile auch super genial. Dieses hat sogar zwei Bildschirme, und zwar genauer gesagt zweimal 3,7 Zoll Displays mit 800 mal 84 Bildpunkten Auflösung. Android 4.2 ist mit drin und damit wäre das ein von den ganz wenigen Android Flipphones. Ja, ich würde das Teil so gerne haben, ja, aber leider, leider ist die Chance so gut wie null, dass es bei uns oder in den USA herauskommt. Die anderen technischen Daten lassen auf ein Galaxy S4 Gerät schließen, so schreibt hier Talk Android, ja. Aber das ist kein Galaxy S4. Also der Preis, ne, der lässt da drauf schließen. Ich würde sagen, von den technischen Daten her wird es meiner Meinung nach eher so aufs S3 zielen, ja. Dual-Core 1,7 GHz CPU, die zwei Displays eben 4.2 Jelly Bean, hört sich eher nach S3 an als S4. Vom Preis her ist aber S4 Teil. Ja klar, man kann für diese Flipphones so einiges verlangen, weil die eben auch sehr beliebt sind in diesen Regionen. Aber ob ich $720 ausgeben würde, respektive 720 Euro, das wäre noch eine Frage. Ich glaube eher nicht. Da werde ich doch das Sony Xperia Z Ultra nehmen. Ja. Genau. Mit dem Z Ultra, da gibt's allerdings vielleicht eventuell Probleme. Offenbar gibt es hier fehlerhafte Bildschirme und das ist möglicherweise ein Softwareproblem vorhanden. Ja. Ich habe auch heute gehört vom Tatsuo, dass er auch Schwierigkeiten hat mit Wi-Fi und 3G-Umschaltung. Er ist also ständig per Chat nicht erreichbar. Aber das kann an, da ist er jetzt gerade dabei zu testen, das kann daran liegen, dass es eben im Z Ultras spezielle Stromsparmodis gibt. Da, wer da Probleme hat, dem kann ich nur empfehlen, die mal abzuschalten, um zu sehen, ob dann Wi-Fi und 3G stabiler laufen. Denn das ist zwar schön, dass da dann Strom gespart wird, aber bei einiger Software kann es eben zu Problemen kommen. Dieses Xabba beispielsweise, das ich letzte Woche vorgestellt habe, das hat offenbar damit Probleme, weil wenn das dann in den Stromsparmodus geht, dann meint die Software wohl, das Handy sei offline. Und meldet das dann natürlich auch einen Server und das war's dann eben, ja, mit der Erreichbarkeit über Xabba beispielsweise. Ja. Also da Vorsicht und notfalls eben das Ausschalten oder Runterfahren. Ich weiß nicht, wie anpassbar das ist an einem Set Ultra. Ich habe es leider immer noch nicht in den Finger gehabt. Und da muss man halt jetzt mal gucken. Es soll allerdings auch bald ein Software-Update geben, Firmware-Update. Und ja, das wäre dann interessant. Wie gesagt, hier zusätzlich jetzt noch so Bildschirmprobleme soll es da geben, was jetzt hier nicht genauer beschrieben wird. Also das soll hier passieren, dass nach dem Aufwachen aus dem Schlafmodus solche grünen Balken über dem Bildschirm auftauchen können. Ja. Und das hört sich auch tatsächlich nach einem Softwareproblem an. Hoffen wir, dass es kein Hardwarefehler ist. Ja, was gibt's Schöneres als ein Spiel jetzt zu spielen, nachdem ich ja jetzt hier so skeptisch über die Gamescom da und Android berichtet habe. Ja, es gibt aber noch die Games, ja, die auch Hardcore-Zocker beeindrucken können, trotzdem, dass es auf dem Handy oder auf dem Tablet läuft. Eins davon ist beispielsweise Contra Evolution von Konami. Diese App ist übrigens komplett für Android programmiert worden, ist also keine einfache Portierung von irgendwo anders her, sondern richtig gut optimiert, angepasst an an Android. Und das Ganze kostet nur 99 Cent, ja, beziehungsweise dann, was ist es, 90 Euro Cent oder so dürfte es dann sein. Und bekommt man ab sofort im Play Store. Ja. Und ja, also ich finde, das ist so ein Oldschool, ja, Side-Scroller-Shooting-Game, wie es eigentlich besser nicht sein kann. Wer sowas liebt, der wird da sicherlich begeistert sein davon. Wer sowas natürlich noch nie gespielt hat oder sowas überhaupt gar nicht mag, ja, der ja, wird da beide Hände über den Kopf zusammenschlagen. Weil sicherlich ist die Grafik eben nicht gerade ein Highlight, wenn auch ganz liebevoll gemacht. Es ist auch sehr viele Details vorhanden. Ja. Also schlecht ist sie beileibe nicht. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, best graphics ever. Ja. Also das kann man so nicht sagen. Ne? Aber das macht eben Laune für die Leute, die das Spielprinzip eben kennen und lieben. Tja, als ob ich irgendwie diese Woche die Probleme angezogen hätte. Ja. Ich habe ja fast nur negative Sachen zu berichten. Ja. Deswegen auch der Titel der Sendung, verdammte Fehler. Was haben wir da gehabt jetzt hier für Fehler? Ja? Nvidia Shield, ui. Naja gut, der Fehler zu bezeichnen. Nicht, ja. Dann Golden Flip gibt's ja bei uns, ein schwerer Fehler. Ja. Und jetzt gibt's auch noch das SwiftKey-Update der Verhunzung von den Sonderzeichenangaben, das ist ein verdammter Fehler. Ja. Aber was Minuum sich geleistet hat, das ist schon mehr als ein verdammter Fehler. Ja. Minuum hat sich nämlich irgendwie den Start versaut, finde ich, mit einer äußerst schlechten Geschäftstaktik. Was ist passiert? Also ich habe, wie viele andere auch, mich zum Beta-Test gemeldet. Habe keinen Zugriff zum Beta-Test bekommen. Ja, das geht schon Monate. Ja, so lange warte ich nämlich schon auf dieses Keyboard, weil ich denke, das ist ein recht interessante neue, richtig neue Eingabemethode für Mobiltelefone. Ja, nicht die hunderttausendste Kuverts-Tastatur, ja, sondern was ganz, ganz anderes. deswegen war ich sehr gespannt darauf und wollte mich eben als Beta-Tester eintragen lassen. Das hat leider nicht funktioniert. Ich habe keine Einladung bekommen. Ha, bis vor ein paar Tagen. Da kam eine Mail. Mino ist hier, ja, weil ich so früh mich eingetragen habe, ja, bekomme ich jetzt auch als einer der ersten den Link zur Beta-Version. Ja, und damit ist das für mich bereit zum Ausprobieren. Ich so, aha, sehr schön. Klickt da drauf, wo komme ich hin? In den Market, also in den Play Store, auf die offizielle Midom-Tastatur, die da angeboten wird, tatsächlich noch als Beta, aber zum Preis von 2,90 Euro. Eine Beta-Version. Zum Preis von 2,90 Euro. Wird mal angeboten, obwohl ich schon seit Monaten versuche hier über diese Beta-Anmeldung Zugang zu bekommen, um das Ding zu testen. Also da fällt mir wirklich schon schwer, da keine Kraftausdrücke zu gebrauchen. Also ich finde das eine ziemliche Frechheit. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sahen auch wohl einige andere so. Ja. Einer hat auch dann den Post auch weiter verbreitet und hat auch dazu geschrieben, ah, eine ganz neue Geschäftstaktik, man lockt durch eine E-Mail die frühen Beta-Tester, lockt man dann auf eine Seite, wo man für eine offizielle Beta-Version dann auch noch Geld abdrücken muss. Sehr gut. Gut. Klar, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass ich das Teil nicht gekauft habe und das werde ich auch nicht tun. Ich habe dann natürlich gleich eine Mail geschrieben, habe mich auch allerdings zusammengerissen noch. Ja. War also eine freundliche E-Mail, wirklich freundlich. Und da kamen dann eben solche Sprüche zurück. Ja, by paying a small amount, customers like you can help us to make all this happen. Ja, das heißt also, indem man eben einen kleinen Beitrag zahlt, ja, machen eben Kunden wie sie es möglich, ja, dass all dieses existiert. Und dann habe ich eben gesagt, wie, Moment mal, was? Jetzt mal kurz was. Kunden wie ich, ja, die eine Testversion wollten, im frühen Beta-Test, ja, und die auch, bevor sie ein System nutzen oder kaufen, das ganz neu ist, das man vorher noch nie gesehen hat, und gar nicht weiß, ob man damit überhaupt zurechtkommen kann, ja, dass es da keine Trial-Version gibt, wie bei jeder anderen großen Tastatur. Ja, SwiftKey hat schon seit dem ersten Tag eine Trial-Version. Das kann nicht sein. Ja. Kunden wie ich, die werden das nicht kaufen. Die sagen dann, nein, tut mir leid. Das geht so nicht. Ja. Ich kaufe keine Tastatur, wo ich die Texterkennung, die Qualität der Erkennung, die bei so einem Keyboard übrigens absolut das Allerwichtigste ist, wenn die also nicht mindestens so gut ist wie die SwiftKey-Texterkennung, ist das Keyboard tot. Ja, weil ansonsten kann man damit gar nicht tippen. Die Art von der Eingabe ist komplett anders. Sowas war noch nie da gewesen. Ja, wie soll man das denn machen? 15 Minuten im Play Store testen oder was? Das geht schon mal gar nicht. Also Trial-Version? Ohne Trial-Version? Egal, ob man sich für den Beta-Test angemeldet hat oder nicht, ohne Trial-Version, das ist eine ganz grobe Fehlentscheidung von der Firma, das so zu starten, ohne eine Testversion. Aber dass man die Frechheit besitzt, Leute, die schon seit Monaten sich für den Beta-Test eingeschrieben haben, dann einen Link zu einer kostenpflichtigen Beta-Version zu schicken, das ist ja eine Frechheit kaum noch zu überbieten. Bei einer Größe von 20 Megabyte, kann man allerdings auch vermuten, dass es tatsächlich nur eine Beta-Version ist und dass da noch ein paar Debug-Codes drin ist, denn die SwiftKey-Tastatur ist sehr, sehr umfangreich und hat, naja, bis auf diese Cloud-Version jetzt, die ist natürlich jetzt ein bisschen größer, aber Pre-Cloud-Version, hat also wesentlich weniger gehabt als 20 MB Download. Also das ist schon heftig. Das ist wirklich schon heftig und das lässt einem auch vermuten, dass hier mit der Optimierung nicht alles perfekt gelaufen ist. Aber genauer kann ich es eben nicht sagen, weil ich keine Version habe, die ich antesten kann. Ja, und mir auch garantiert keine hole aus so einem Geschäftsgebaren. Ja. Das ist ja schon, also ganz lustige Anekdote am Rande, ja. Die Mail von Minium, die da kam, um mich dahin zu schicken, zu diesem kostenpflichtigen Play Store Link, die wurde von Thundermail übrigens als Scam eingestuft. Ein Schelm, wer Böses dabei denken. Google versus nervige Werbung. Im Community-Bereich komme ich nochmal dazu, aber hier explizit Werbung oder Google hat der nervigen Werbung den Kampf angesagt. Ja, es sollen keine Werbeeinblendungen mehr stattfinden, oben in der Leiste beispielsweise. Und da wurden auch Änderungen vorgenommen an den Bedingungen, ja, die da gemacht werden. Ich komme einfach nochmal darauf zurück in den Community-Bereich. Ja, ein bisschen besserer Artikel verlinkt. Ich habe hier die zwei Artikel verlinkt, weil ich denke, dass einmal aus hier ein Schwerpunkt auf die Werbung zu schauen, doch ganz interessant ist. Wenn ihr euch schon mal total genervt gefühlt habt, dass ihr irgendein Spiel installiert, wisst gar nicht, von welchem Spiel die Nachricht kommt, und kriegt dann irgendwann auf einmal oben in die Notification Bar, ja, solche Benachrichtigungen drin, dass ihr mal hier, dass ein neues Spiel herausgekommen ist oder dass ihr jetzt dort neue Games findet oder der Hersteller gerade sein Jubiläum feiert oder irgendwas, ja, und euch das die Zornesröte ins Gesicht getrieben hat, das verbietet jetzt Google. Was das für Folgen haben kann, in dem Community-Bereich. Dann Chromecast. Ist Chromecast zu restriktiv? Schon wieder eine Negativ-Mensch. Das ist ja furchtbar. Also die Woche war echt schlimm, ja. Dabei war ich die Woche eigentlich ziemlich gut gelaunt. Naja, bis auf den Tag von der Gamescom. Da hätte ich schreien können. Ja, echt. Ich hätte schreien können. Chromecast ist momentan ein bisschen in der Kritik, und zwar von Kushik Dutta. Ja, der hat nämlich was hier, oder will was entwickeln für mit dem Google Cast SDK und hat da festgestellt, dass es offenbar nur für, naja, sagen wir mal, eine Whitelist möglich ist, hier Daten zu übertragen. Sprich die Funktionsweise, oder schwierig auszudrücken. Sprich die Seiten, die übertragen werden können, ja, oder die Inhalte, die übertragen werden können, das bestimmt Google per Whitelist. Es wird also wohl kaum möglich sein, dass man damit Inhalte zum Beispiel lokal streamt, etc. Außer man routet das Teil und macht selbst Software drauf. Also es ist schon ziemlich restriktiv, ja. Und offenbar will man da der MPAA, RIAA, oh Mann, und Netflix und Hulu so ein bisschen entgegenkommen, ja, und hat eben da zum Beispiel den lokalen und die Netzwerkwiedergabe abgeschaltet. Ja, und nur per Whitelist wird das ermöglicht, dann das zu übertragen. Ja. Das ist nervig, und das findet auch Kushik Dutta. Ich mag den Namen. Und er sagt auch hier, und er warnt auch hier, man sollte am besten mal warten, das Teil zu kaufen, ja, bis Google sich dazu äußert und Stellung bezieht, wie es dann aussieht mit Third-Party-Applications, ja, und dem Chromecast. Gut, nicht, dass wir uns jetzt die Frage stellen müssen, weil Chromecast gibt es immer noch nicht in Deutschland. Aber wenn es in Deutschland gäbe, sollte man jetzt vielleicht vorsichtig sein, erstmal noch nicht kaufen, sonst hat man vielleicht wirklich nur noch ein Google Whitelist-Only Streaming-Gerät, mit dem man wirklich nur das angucken kann, was Google gerne möchte. Playbooks. Und ihr könnt vielleicht schon denken, dass es wieder eine negative Nachricht ist. Tut mir wirklich leid. Ehrlich, tut mir leid. Es gab wirklich nur diese Nachrichten, ja. Ist schlimm, ne? Playbooks hat, beziehungsweise Google Playbooks hat eben eine Sammlung von ganzen E-Books eines Nutzers während dem Urlaub gelöscht, weil er in Singapur war. Ja, genau. Der Arme hat ist nach Singapur und hat ein Update bekommen für Google Playbooks. So, hat sich nichts dabei gedacht und hat das Update nun mal gestartet. Er hat sich einige Titel mitgenommen, um die eben im Urlaub zu lesen. Ja, 30 bis 40 Titel hat er drauf gehabt und tja, dann hat das Teil die Software geupdatet und dann mussten die Bücher eben neu eingespielt werden, warum auch immer. Und das hat nicht funktioniert. Er kann die Bücher nämlich nicht herunterladen, weil es keine Lizenzen für diese Bücher in Singapur gibt. Natürlich war er ziemlich sauer und hat dann zumindest einige der Bücher noch gefunden auf archive.org. Hey, die nutze ich übrigens auch für den Podcast hier. Ne? Konnte die dann herunterladen und mit Goodreader dann lesen, denn Goodreader kümmert sich nicht darum, in welchem Land man gerade ist. Das ist der Fluch des DRMs und der regionalen Beschränkungen. Ich möchte hier Google nicht den schwarzen Peter zuschieben. Google kann da nur am Rande was dafür. Die könnten sich dagegen auflöhnen und es trotzdem machen und dann eben die Strafe zahlen, aber das kann man ja wohl kaum verlangen. Schuld sind eben die Firmen. Ja, die Kommerzfirmen, die eben das machen. Zum Glück gibt's eben noch andere kleinere Independents, die sich eben darum einen feuchten Kehricht kümmern, so ist richtig, und das eben doch noch anbieten. Also ich empfehle, nur noch DRM-freie Bücher herunterzuladen, E-Books. Beispielsweise habe ich letzte Woche eine sehr tolle Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich bei ebooks.de einen großen, also einen richtigen deutschen Titel gefunden, der auch richtig schön in den Geschäften präsent ist. Und den gibt's auch bei Google Play beispielsweise oder bei Playbooks als Version mit DRM. Und bei ebooks.de gibt's genau dieses Buch legal ohne DRM. Und ich kann das auf all meinen Geräten jetzt wunderbar benutzen. Ich kann es am Computer lesen, ich kann es am Handy lesen, ich kann es am Tablet lesen, ich kann es an meinem Oyo lesen. Super, oder? Cool, ne? Deswegen also mal gucken, ebooks.de bietet manchmal so Alternativen. Die haben aber auch DRM-Bücher, also aufpassen, es steht immer dabei. Übrigens das Buch zu empfehlen, ja, Ich gehe Schulhof heißt es. ISCH gehe Schulhof. Ich gehe Schulhof. Ja. Interessantes aus dem Leben eines Grundschullehrers. Heiße Empfehlung, ihr lacht euch scheckig. Gut, also, DRM sucks, aber das wissen wir ja schon alles. Was gibt's noch? Was sagt noch heute? Google Note 3 kommt ohne Bildstabilisierung. Also, ich meine, mein Frust darüber hält sich in Grenzen, ja. Man verlangt vielleicht mittlerweile zu viel von allem. Ja. Nicht jedes Handy kann eben alles haben. Es war wohl für einige eine Enttäuschung, weil zum Beispiel das HTC One und das bald erscheinende LG G2 eben diese optische Image-Stabilisierung haben. Ja. Die optische Bildstabilisierung wird auch OIS genannt. Was ist das? Wenn man zum Beispiel was aufnehmen will, fotografieren will, dann hat man immer so kleine Bewegungen. Manchmal eben viel, ja, wenn man ein bisschen stärker zittert oder eben nur so Mikrobewegungen. Fakt ist, wenn man so eine Bewegung macht, genau in dem Moment, wo der Auslöser auslöst, dann ist unter Umständen bei schwacher Beleuchtung das Bild total verwackelt oder unscharf. Ja. Damit das nicht passiert, gibt es ein Verfahren, wo elektronisch quasi durch eine komplizierte Mechanik das Bild stabilisiert wird, ja, oder so, dass man auch kleine Ruckler oder sowas ausgleicht und eben das Bild schärfer sein kann oder eben wackelfreier, nicht so verwackelt ist, hat zwar auch ein paar negative Effekte, beispielsweise das Bildrauschen wird dadurch größer, aber insgesamt gesehen ist es eine gute Sache, um eben vernünftige Handybilder zustande zu bekommen. Aber das soll jetzt nicht im Galaxy Note 3 drin sein. Im Galaxy S5 soll das angeblich geplant sein. Ja, ihr habt es gehört, S5. Ja. Gut, ich meine, wie gesagt, ich finde es keine große Sache. Wir können halt nicht alles da reinmachen. Das Galaxy Note 3 ist sicherlich nicht Schwerpunkt Fotografie. sondern eher Schwerpunkt Business-Anwendungen oder Notizen oder ähnliches zu machen mit dem mit der Stifteingabe und so und möglichst große Display zu haben, aber sicherlich jetzt nicht um hier Fotos zu machen. Das ist sicherlich nur eben nebenbei und deswegen müsste dann eine sehr teure Technik verkauft werden, eingebaut werden, die dann das Handy wieder verteuert, zumal vielleicht auch gar kein Platz mehr drin ist, um das einzubauen. Also es ist nicht immer ganz so einfach, auch wenn man gern alles hätte im Handy, dann hätte man vielleicht so einen riesen Klotz, der 2000 Euro kostet und dann kann dann alles. Aber ich glaube, dann wären die Leute auch wieder nicht zufrieden. Gut, dann komme ich mal zu den Community-Sachen und da nochmal auf eine Nachricht, die mir eben der Stefan geschickt hat. Die neuen Regeln für Android-Entwickler. Und per Mail hat eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, die Google die Entwickler in Kenntnis davon gesetzt, dass die Google Play Developer Program Policies geändert wurden. Innerhalb von 30 Tagen müssen also jetzt die Developer ihre Anwendungen anpassen an die neuen Vorschriften. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann behält sich eben Google vor, die Anwendungen aus dem Play Store zu löschen. Ja. Eben einer der hauptausschlaggebenden Gründe war, dass die Werbung da überhand nimmt momentan, ja. Die oben beispielsweise in der Notification Bar aufschlägt oder aber auch die zum Beispiel in der App komplett alles verdeckt. Übrigens könnte ich mir vorstellen, dass auch die NTV-App hier große Probleme kriegen wird, weil da ruft man oft die App auf und man sieht als erstes nur mal eine bildschirmgroße Werbeanzeige. Hier schreibt Apple vor, dass zuerst der Benutzer damit sich explizit einverstanden erklären muss, diese Werbung ins Gesicht gedrückt zu bekommen. Ja. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass auch die NTV-App da angepasst werden muss. Das nervt auch teilweise und da ist man drauf und dran, die App gar nicht mehr zu benutzen, weil die einfach zu nervig ist. Ja. Man hat ja nichts gegen, also ich selbst habe nichts gegen Werbung, wenn die unauffällig ist, gut integriert ist, ein Werbebanner mal unten, okay, gut, kann ich akzeptieren. Die Entwickler müssen ja auch ihr Geld einspielen wieder. Ich habe nichts dagegen, ja. Aber bietet dann so, dass der Benutzer nicht genervt wird oder sogar genötigt wird. Das mit der Einblendung oben in der Notification Bar mit Alarmsignal noch, das halte ich schon für eine Nötigung. Ja, und ich finde es richtig, dass Google hier dagegen auch vorgeht. Ja. Ebenfalls wird es verboten sein, ja, dass man die Nutzung von einer vollwertigen App, ja, daran koppelt, dass der Benutzer vorher auf eine Werbeanzeige klicken muss. Ja, das bedeutet, wenn es da zum Beispiel heißt, ja, um die Anwendung nutzen zu können, bitte besuchen Sie einen Partner. Zack. Ja, illegal. Geht nicht mehr. Ja. Eigentlich schlimm, dass das nicht von Anfang an schon in den Bestimmungen drin war, weil das ist ja ganz übler Scam. Ja. Oder Spam, je nachdem, wie man es sehen will. Aber das ist wirklich nicht gut. Ja. Was hier, naja, sagen wir mal, diskussionswürdig ist, wer ist hier, was noch sonst geringfügig überarbeitet wurde, nämlich die Richtlinien zum Gebrauch von aggressiver Sprache und Darstellung von Nacktheit oder sexuellen Handlungen. Ja, das hört sich mal wieder sehr, sehr kritisch an. Also da, finde ich, ist noch ein bisschen Diskussionsbedarf, aggressiver Sprache, also da wäre zum Beispiel der Uncast hin und wieder die ein oder andere Folge auch davon betroffen, ne? Ja, und naja, Darstellung von Nacktheit, also ist meiner Meinung nach her, einfach eine Darstellung von Nacktheit ist meiner Meinung nach her einfach mal kein Problem, ja. Naja, sexuelle Handlung, gut, da kann man vielleicht sagen, ja, das muss nicht unbedingt sein, ja, im Play Store. Aber das ist so weit gefächert, das kann also alles Mögliche bedeuten und dann könnten viele Apps aus dem Market, aus dem Play Store rausfliegen. Ja. Das ist bedenklich. Nicht, dass es am Schluss endet wie Apple, dass sie ein Wörterbuch nicht rausbringen, weil in dem Wörterbuch Fuck behandelt wurde, was das bedeutet umgangssprachlich, ja, und dann wurde das Wörterbuch nicht freigeschaltet, weil in dem Wörterbuch Fuck eben drin vorkommt, ja. Tja, ich hoffe, dass so solche Ausmaße gibt's da nicht, aber diese Formulierung könnte natürlich mal wieder ausgelegt werden, wie man will, und das ist eben nicht gut. Ja, das ist nicht gut, weil somit kann man dann nur, ist man dann darauf angewiesen, dass Google sagt, naja, wir machen da nichts dagegen. Irgendwann machen es dann doch was dagegen. Ja, also es ist nicht so gut. Aber ansonsten begrüße ich, dass hier die Bedingungen überarbeitet wurden. Die Werbung, die nervige, die muss weg. Und übrigens, die Einschränkung zur Werbung gilt übrigens nicht für die Google-Werbung. Also die Google-Werbung, die kann nach wie vor ganz normal eingeblendet werden, ohne Probleme. Nur bei den anderen müssen die Richtlinien eingehalten werden. Na. Google, was geht? Also danke an den Stefan für diese Nachricht nochmal. Dann ebenfalls vom Stefan kommt noch ein Hinweis von Android Pits, ja. Falsche Apps und Spiele sind da im Umlauf. Ja, das ist ja schon seit geraumer Zeit so, das wissen wir ja, dass es öfters Spiele oder ja, sagen wir mal, Programme gibt, die sich als Spiel ausgeben, ja, aber eben so keine sind. Ja. Also genau aufpassen, von wo man eben die Nachrichten oder die Apps herunterlädt. Es gibt nämlich hier einen Anbieter Gameloft. Also ein Punkt hinten dran, Gameloft. Und der hat dann eben zum Beispiel solche Apps im Angebot wie Plants vs. Zombies, kostenlos natürlich, ja, Angry Birds Star Wars und Dragon City und Clash of Clans und so weiter und so weiter. Und sogar Grand Theft Auto Vice City. Und ja, wenn man da nicht aufpasst und übersieht einen Punkt, dann denkt man, ja, Gameloft, cool. Das muss ja was Offizielles sein. Ja, ist es leider nicht. Das sind natürlich keine richtigen, ehrlichen Apps, ja, sondern, tja, was sind das, ja? Ob das jetzt schädliche Anwendungen sind, wie hier steht, das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es ein Scam, ja. Man muss nämlich eben die Spiele erst positiv bewerten, bevor man sie spielen kann. Das ist natürlich Blödsinn. Und deswegen muss man da ganz, ganz arg aufpassen. Ich frage mich, wieso was passieren kann, gerade so einen Namen wie Gameloft, dass da ein Entwickler oder ein Entwickler kann man da nicht sagen, ein Betrüger, ja, einen Account eröffnen kann mit Gameloft. Und dass das nicht innerhalb von wenigen Minuten vom System gleich erkannt wird und eben da gleich Maßnahmen eingriffen werden. Also das verstehe ich nicht. Ja. Wer weiß, wie viele Leute jetzt diese Apps heruntergeladen haben. Was die tun, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, das gibt's doch nicht. Ja. Weil da ist wirklich es kaum noch zu erkennen, dass das Betrug ist. Gameloft, Punkt, der Punkt ist, den sieht man fast gar nicht. Ich habe das jetzt auch zuerst mal nur ohne Punkt gelesen. Ja. Und ich bin halt sehr skeptisch schon beim Installieren von Apps. Aber ich kann es nicht verstehen, ehrlich. Ich kann es nicht verstehen. Da muss Google sich ein bisschen zusammenreißen und schneller reagieren, weil das ist wirklich ganz übel für den Play Store, wenn sowas passiert. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, weil wenn das hier Schule macht, dann kann man sich auch, wenn man aufpasst, kaum noch schützen gegen diese Betrügerprogramme. Denn das ist schnell passiert. Ich verstehe es nicht. Okay, gut. Google, ja, ist, finde ich, da unter Zugzwang, muss da mal was machen. Was gibt es noch? Und zwar der Christian. Der hat mir noch eine Nachricht geschickt, dass Google einen neuen Linux-Kernel 3.10 testet und der könnte schon mit Android 5 ausgeliefert werden, ja, und das ist auch sehr wahrscheinlich, ja. Die Android-Version 2.3 beispielsweise hatte den Kernel 2.6 an Bord. Ja, Android 4.0, dann den 3.0, 4.2, 3.4. Da wäre es eigentlich nur die logische Konsequenz, dass eben 5.0 dann den 3.10 eben hat, sofern das ein sogenannter Long-Term-Release ist. Ich denke, das ist durchaus im Bereich des Möglichen und Logischen auch, und man muss schon auch den Linux-Kernel aktuell halten unter Android. Es soll, wie es allerdings da aussieht, weil Ubuntu möchte ja auch mit Android wieder ein bisschen weiter zusammenkommen, ja, und eventuell dann in einer Version in der Zukunft dafür sorgen, dass zum Beispiel Android-Apps auch unter Ubuntu laufen, ja. Muss man mal schauen, vielleicht könnte sich das dann auch verzögern, aber wir wissen ja auch noch nicht, wann 5.0 kommt genau, und ja, mal sehen. Gut, danke Christian für die Nachricht. Dann komme ich jetzt zur App der Woche. Ist ja schon bald wieder Zeit, ja, bald wieder am Ende. Asphalt 8 Airborne. Ganz kurz und schmerzlos. Das ist die App der Woche. Warum? Weil es eines der besten Android-Games ist, die man bekommen kann. Bevor ihr jetzt hier voller Freude hinrennt, schaut erstmal genau, ob es bei euch läuft. Denn die Hardware-Voraussetzungen sind natürlich schon hier vorhanden, weil das Spiel, ich habe es ja schon mal, habe ich schon mal drüber gesprochen, eine irre Grafik hat, ja, und richtig Rechenpower auch braucht. Dementsprechend schön ist das Game allerdings dann auch. Ja. 47 High-Performance-Cars gibt's da. Ja. 80% davon sollen neue Autos sein im Vergleich zum Vorgänger Asphalt 7. Dann Marken wie Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Pagani sind drin. Ja, normale Autos scheint es überhaupt keine mehr zu geben. Schade. Naja, egal. Es hat mir eigentlich mehr Spaß gemacht, mit den normalen Autos hier zu fahren, ja, als die Dinger, wo man sowieso nie erreichen kann. schön ist allerdings, dass jetzt auch mal was im Sound geändert wurde. Mir ging, ich weiß, Entschuldigung, es gibt bestimmt sehr viele Metal-Fans, ja, oder Hard-Rock-Fans oder Rock-Fans, ja. Bitte seid mir nicht böse, ja, ich bin eben mal Fan elektronischer Musik und deswegen finde ich es persönlich jetzt super gut, dass mal jetzt ein paar elektronische Tracks zum Einsatz kommen, unter anderem auch von Größen, ja, wie The Crystal Method, ja, und das fände ich richtig genial. Da kommt vielleicht ein Stück Wipeout-Feeling auf, und ich kann mir schon vorstellen, warum auch hier so ein Bruch mit dem Sound erfolgt ist, weil nämlich auch das Spiel sehr, sehr futuristisch angelegt ist. Und hier mit diesen irren Stunts, die man machen muss, ja, und die Optik auch. Also es hat schon Fantasy-Elemente mittlerweile drin. Ja. Also so Stunts mit überschlagender Luft ein paar Mal und so weiter, ja. Also das hat mit Realismus so eigentlich nicht mehr viel zu tun, ja. Aber dennoch ist es von der Fahrphysik her okay. Also ein bisschen schwierig, über einen Hut zu bekommen. Aber das Ding ist actionlastig. Ja. Das geht hier um Action. Ja. Und wenn man dann eben durch die Straßen von Tokio fährt, mit der elektronischen Mucke voll aufgedreht, das ist toll. Ja, genau, Tokio ist nämlich dabei. Und das passt auch zu diesem Hightech, zu dem futuristischen Ambiente eben, das in dem Spiel durchweg vorhanden ist. Ja. Also neue Render-Engines machen hier alles möglich, ja, Partikeleffekte ohne Ende, und ich bin da begeistert, ja, wenn ich das sehe. Und deswegen musste es die Woche eben App der Woche sein. Bewertung liegt momentan bei 4.4 mit 14.000 Bewertungen. Ja, das spricht Bände. Ja, und da kann man eigentlich gar nichts mehr dagegen sagen. Die meisten, wo hier mit weniger als 4 also mit weniger als 5 Sterne abgestimmt haben, haben deswegen gemacht, weil es auf ihrem Gerät leider nicht läuft. Und so ist es auch zum Beispiel bei mir auf das Tablet. Das geht natürlich nicht. Ja, ein P1000 Tablet kann man komplett vergessen. Das geht nicht. Ja. Auf dem Nexus 4 läuft es dann allerdings. Und Asphalt 8 Airborne, damit ja, ist halt Lauf der Dinge. Je besser die Spiele werden, desto weniger ältere Geräte werden auch unterstützt. Und das ist auch irgendwo okay. Ja, es muss ja weitergehen, ja, damit eben der Anschluss und der Spielequalität nicht verloren geht. Gut, damit sind wir am Ende vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Sorry für die vielen Negativ-Nachrichten, aber ja, das war eben das, was die Woche so passiert ist. Ja. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, Informationen wollt, noch zusätzlich oder auch welche habt, ja, nur her damit. Auf Google Plus findet ihr den Uncast, einfach oben Uncast eingeben, dann findet ihr die Uncast Community. Könnt ihr auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links hier und Informationen zu den Themen findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. thenetcasts.com mit S hinten. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!